1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
10:10 ist es, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist 100, denn wir sind hier am Flughafen Tempelhof bei 100 Jahre, 100 Stunden zum 100. Jubiläum des Flughafen Tempelhof. Mittlerweile sitzen wir wieder zu dritt hier auf der Bühne. Das ist unser Marketing-Experte Markus Bartelt. Nur damit Sie vor Ort mal sehen, wie der aussieht. Der kann sich durchaus sehen lassen. Keine Ahnung, warum der nur Radio mit uns macht. Vielleicht auch für den mal einen kleinen Applaus, meine Damen und Herren. Ach super, das klappt ja großartig.
Eigentlich wollen wir mit Markus gleich sprechen über ein anderes 100-jähriges Jubiläum, nämlich von Walt Disney. Aber bevor wir da in die Geschichte der Firma eintauchen, haben wir gedacht, wir bitten ihn mal zu uns und reden einfach mal zu dritt über unsere Lieblings-Disney-Filme. Also ich bin ja die Generation, wir haben ja gerade verraten, wie alt wir sind, bin die Generation, wo man noch bei der Erstausstrahlung das Dschungelbuch und solche Sachen gesehen hat.
Ja.
Eins meiner Favoriten, um es gleich mal zu sagen. Markus, du hast dir einen langen weißen Bart stehen lassen, bist aber erst 25. Ne? Mit welchem Film bist du groß geworden?
Ja, der Bart ist auch eingefärbt, der wäre eigentlich ganz dunkel, aber das fand ich nicht so schön.
Wie bei den ganzen Baristas, jetzt weiß ich.
Schönen guten Morgen erst einmal an alle. Ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, weil mit meinem ersten bewussten Disney-Film, den ich im Kino gesehen habe, verbinde ich auch ein Kinoerlebnis, weil Menschen, die so alt sind wie wir, können sich vielleicht noch erinnern, es gab am Kudamm das MGM-Kino, Kudamm-Ecke Bleibtreustraße. Und da habe ich 1974 mit 8 Jahren Robin Hood gesehen.
Wow.
Reinhard May als der singende Hahn und sowas. Und das muss mich so beeindruckt haben, dass ich wirklich eine unglaubliche Erinnerung an das Kino, an das Erlebnis habe und an den Film selber.
Es ist aber tatsächlich noch ein Film, der so gut ist, dass ich den später meinen Kindern aufgezwungen habe. Und das ist bis heute auch einer deren Lieblingsfilme und auch einer meiner. Also das ist einfach wirklich ein genialer Film.
Ja. Und du hast gerade schon Dschungelbuch gesagt. Das war so meine erste Disney- und auch Kinoerfahrung. Ich war irgendwie 3,5 Jahre alt, stand im, ich glaube, Marmorpalast auf dem Sitz und brüllte, pass auf, Mowgli, weil ich habe gemerkt, dass da mit der Schlange K irgendwas nicht in Ordnung ist, als die Augen...
Du wusstest es.
Ja,
das ist ja toll.
Und das Schlimme ist, ich habe also auch an diesem Kinobesuch noch jahrelang die Zeichen an meiner Kinderzimmerwand erleben dürfen, weil nach dem Film war ich zu Hause und habe natürlich den coolen Bananenshooter von King Louie versucht, was
meinst,
nicht funktioniert.
Auf die Bananen
man drückt und
vorne fliegt die Frucht raus.
Das geht überhaupt nicht. Das ist eine totale Verarsche und es hat mich so sauer gemacht, dass ich die Banane dann gegen die Wand geballert habe und ich dann ganz oben kurz unter der Zimmerdecke sehr viele Jahre noch so braune Bananenflecken hatte. Also so als Mahnmal meines ersten Kinobesuchs. Und trotzdem, Dschungelbuch, grandioser Film.
Aber er hat sich eigentlich,
auch mal mit
seitdem würdest du sagen, Markus, er hat sich seitdem eigentlich nicht verändert, oder? Also
nein.
Gewalt gegen Sachen bei Frust ist immer noch gang und gäbe.
Er springt ja auch gerne mal auf den Stuhl und ruft irgendwas,
genau.
Wenn er sehr erregt ist. Also der Hinsicht
also,
ist.
Genau, also meistens ist es dann eine Anmoderation heute und so weiter. Okay, aber wir haben schon Robin Hood, wir haben Dschungelbuch und ich muss ja sagen, jetzt kommt ja einer meiner, vielleicht mein Lieblingsfilm, Walt Disney. Und damit werde ich wahrscheinlich jetzt schon als gebrandmarkt, als Rassist, weil durch die asiatisch stereotypisierte Katze gibt es ja eine Warnung jetzt vor der Ausstrahlung, wenn man Disney Plus Abonnent ist und man guckt Aristocats,
gibt es
eine kleine Warnung, ja, dass das auch nicht den heutigen Ansichten des Konzerns entspricht und so weiter. Aber Aristocats, auch wegen der Musik, ist vielleicht mein Favorite.
Bei allen mit alten Disney-Filmen ist es ja die Musik. Ja, ob das bei Louis, ob es Katzen brauchen viel Musik. Das trägt ja unglaublich durch und ich kann mich erinnern, dass ich zu den Disney-Filmen damals auch die LPs hatte.
Ja.
Und bei den LPs, die waren noch so...
Langspielplatte, das ist sowas wie ein MP3 auf so...
Ja, doch, die sind auch schon über 20. Und da gab es immer ein Booklet dazu und da wurde die Geschichte mit Bildern aus dem Film nochmal erzählt. Das heißt, teilweise habe ich, glaube ich, die Platte mit den Originalstimmen und dem Booklet gehört und gesehen, bevor ich den Film eigentlich geguckt habe. Man hat es aber so oft gehört, dass man mitsprechen konnte und ich glaube auch
und
heute...
Und mit Singen natürlich.
Und mit Singen, ja. Und das ist einem komplett ins Blut reingegangen.
Gibt es denn irgendwelche modernen Disney-Filme, wo ihr sagt, die kommen an die alten Klassiker ran? Weil das klingt jetzt schon so ein bisschen nach 3 alte, weiße, bärtige Männer freuen sich über früher.
Also klares, also erstmal nein, kommen nicht ran. Ich würde sagen, es kommen 1 oder 2 Pixar-Filme an das, was damals gelaufen ist.
Shrek zum Beispiel, ne?
Zum Beispiel, aber... es gibt schon auch welche, die gut sind. So würde ich es nicht sagen. Aber nicht so meine heutigen Animationsfilme, die ich liebe. Sowas wie Shrek kommt in der Regel nicht von Disney. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Markus?
Wir wollen jetzt nicht die Star-Wars-Diskussion aufmachen.
Nein,
aber
nein.
Was denn sonst so?
Ich fand zum Beispiel Elementals gar nicht so schlecht, der ja im Kino furchtbar gefloppt ist. Und im Grunde genommen auch der erste Teil von Pirates of the Caribbean.
Ja.
mit Jack Sparrow.
Das, okay, war, das ist aber jetzt nicht animiert, sondern wir reden jetzt
der,
über...
Der war nicht animiert, genau. Aber ist auch Disney natürlich gewesen.
Das stimmt, da hast du völlig recht. Übrigens, zu einem nicht animierten Disney-Film möchte ich an dieser Stelle vielleicht noch mal eine kleine Schote erzählen. Kennt ihr noch Die Katze aus dem Weltall? Das war...
Oh ja, Gott.
Pass auf. Und ich hatte in irgendeinem Donald Duck oder Mickey Mouse Heft gab's das Poster, also so, ne, so klein gefaltet. Dann konnte man sich an die Tür gehängt, habe also gewartet auf diesen tollen Science-Fiction-Katzenfilm. Und das war ein amerikanisches Filmplakat. Und da stand dann irgendeine Beschreibung, The Cat from Outer Space und so weiter und langer Text. Und ich habe das auswendig gelernt und dachte, ich kann dann Englisch. Und habe dann immer schön T-Cat from Outer Space. Und bis mir irgendwann einer gesagt hat, das spricht man gar nicht so aus, war ich sehr traurig.
Aber Markus, da hat sich bei ihm bis heute nicht viel verändert, wenn man ihn mal englischsprachig auf der Bühne erlebt.
Wie gut, dass wir hier im deutschsprachigen Radio sind, das ist ganz, ganz anders. Was mir dabei noch einfällt als Mischung zwischen animiert und richtigem Film, die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. Mit diesem grandiosen Fußballspiel der Tiere.
Das habe ich nicht gesehen, glaube ich.
Nein?
Nein.
Nachholen auf jeden Fall.
Ich nehme die Einladung an.
Und das ist tatsächlich, das spielt ja mit Spielszenen, glaube ich, Angela Lansbury. Und dann fahren die aber in das Land. Die müssen, glaube ich, irgendwas suchen dort. Oder wir fliegen dahin mit dem Bett, mit dem fliegenden Bett.
Ich sehe, du hast die Langspielplatte nicht gehabt, so wirr wie das bei dir gerade.
Nein, aber witzigerweise, den Film habe ich auch mir mit meiner Tochter wiederum angeguckt. Weil das ist ja das Schöne daran, dass man, wie ihr auch, diese Filme seinen Kindern wunderbar zeigen kann. Und da haben beide was davon. Von die Eltern und die Kinder.
So geht's mir immer mit Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Aber egal, es hat mit Disney nichts zu tun. Aber über Disney und über dieses 100-jährige Jubiläum sprechen wir gleich mit Markus Bartelt. Dann aber nicht in seiner Eigenschaft als Filmegucker und Vater, sondern in seiner Eigenschaft als Marketing-Experte. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik. 10:19 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist 100. Und vor 100 Jahren haben die Brüder Roy und Walt Disney die Walt Disney Company gegründet und seitdem einen unvergleichlichen Siegeszug gestartet zu einem der erfolgreichsten Medienunternehmen der Welt. Über Disney sprechen wir jetzt mit unserem Lieblingsmarketing-Experten Markus Bartelt, der hier immer noch zwischen uns sitzt. Toll, dass du heute hergekommen bist, Markus.
Ja, schönen guten Morgen nochmal.
So, jetzt fangen wir doch mal bei den Basics an. Also Sven hat gerade gesagt, Roy und Walt Disney. Walt Disney kennen wir alle, aber wer in Gottes Namen ist Roy?
Das war sein Bruder und das war eine ganz wichtige Person, weil Walt Disney, der auch künstlerisch kennen wir zwar, aber es war gar nicht so der Hauptkünstler bei Disney, war auch kein Geschäftsmann. Also die ganzen Geschäftsideen...
Also er hat eigentlich nur den Namen beigesteuert.
Er war ein unglaublicher Motivator und er hat halt zum richtigen Zeitpunkt enorm verrückte Ideen gehabt. Und sein Bruder musste im Grunde genommen das immer wieder geschäftlich abdecken und hat das auch sehr gut aufrechterhalten, weil er war der Geschäftsführer der Disney Company, selbst noch nachdem Walt Disney 1966 verstorben ist. Da wollte er eigentlich in Ruhestand gehen, aber er hat dann noch 11 Jahre bis zu seinem Tode weitergemacht und hat das Geschäftliche und die Finanzen aufrechterhalten tatsächlich und hat seinem Bruder damals auch die berühmten $40 geliehen, damit er tatsächlich in Hollywood sein Geschäft eröffnen konnte.
Das war noch Zeit mit $40.
Ja, das war damals viel Geld wahrscheinlich, aber...
Kriegst du ohne, heute Flat White für in Hollywood.
Aber ohne ihn wäre Walt Disney nicht so weit gekommen geschäftlich, wie er tatsächlich gekommen ist.
Aber hatte Disney in den ersten Jahren dann eigentlich überhaupt Konkurrenz bei dem, was sie gemacht haben? Du hast ja schon gesagt, verrückte Ideen und sehr innovativ unterwegs.
Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass es Cartoons im Kino schon vorher gab. Wenn man damals ins Kino gegangen ist, gab es ein ganz langes Vorprogramm, ein bisschen aus Nachrichten und eben diese Cartoons. Und manchmal gab es sogar ein Live-Act auf der Bühne, bevor der eigentliche Film losging. Und die waren aber alle noch stumm. Da gab es dann Klavier oder Orchester mit dazu. Und da gab es ganz, ganz viele. Auch Walt Disney hat da bereits andere Figuren gedreht. Also bevor er Mickey Mouse erfunden hat und lange bevor er sein Unternehmen gegründet hat, hat er eine Zeichentrickserie verantwortet, die hieß Oswald the Lucky Rabbit. Und war damals...
Danach wurde Sven, glaube ich, auch benannt.
Genau. Genau. Und war damals leider nicht clever genug und hat sich die Rechte nicht gesichert. Und als er mehr Geld verlangte für diese Folgen, hat das Studio gesagt, nix da, du bist eh viel zu teuer, wir machen das jetzt ohne dich weiter. Und dann hat er überlegt, okay, was kann ich tun? Und kam auf die Idee Mickey Mouse. Und Mickey Mouse sollte gar nicht Mickey Mouse heißen, sondern Mortimer. Fand seine Frau aber schrecklich den Namen, da wurde Mickey draus. Und Mickey Mouse ist eigentlich nichts anderes als dieser Happy Rabbit mit runden Ohren. Wenn man sich die beiden mal anguckt, der Rabbit hatte spitze Ohren und Mickey Mouse runde und hat dann da enorm drauf geachtet, diese Rechte nie wieder aus der Hand zu geben.
Lustigerweise in einem sehr alten Disney-Comic, was ich dann im Nachdruck habe, gibt es einen Onkel von Mickey, der dann Mortimer heißt. Ich glaube, da hat er ihn wieder reingeschmuggelt, der Walt.
Er musste gegen seine Frau doch nochmal sich durchsetzen.
Ja. So, irgendwann ging es dann ja los. Es gab auf einmal Walt Disney World und solche Sachen. Also die Freizeitparks. Wie kam es zu der Idee und seit wann gibt's die eigentlich?
Der erste Freizeitpark in Anaheim hat 1955 eröffnet. Disney selber hat beschrieben, dass er mit seinen Töchtern auf dem Spielplatz war und die schaukelten vor sich hin und er saß auf der Bank, guckte zu und dachte, wieso kann man das nicht spannender machen und erlebnisreicher? Und dann war so die Idee, warum kann man meine Figuren eigentlich nicht erleben? Und so fügte sich eins zum anderen und er hat sozusagen diese Grundidee des Themenparks aufgebracht. Und auch hier geschäftlich wieder äußerst interessant, weil kein Mensch wollte Geld dafür geben, kein Mensch hat daran geglaubt. Er hat ABC, den Fernsehsender, als Investor gewinnen können und ist damit ins Fernsehen gekommen. ABC hat zur Eröffnung von Anaheim eine riesen Fernsehshow gemacht und war auch sonst mitbeteiligt an vielen von denen, ja, dass sie immer wieder senden konnten aus dem Park selbst und hat damit tatsächlich das Disneyland in Anaheim anschieben können.
Hey, und das Geschäftsmodell gibt es bis heute, wenn man sich wundert im Privatfernsehen, warum dann immer Werbespots für irgendwelche ganz komischen, dubiosen Sachen, die eigentlich keiner will oder braucht, kommen, dann ist das daran, weil die Leute vom, sagen wir mal, Sat1 oder ProSieben oder was auch immer an der Firma beteiligt sind. Also ja. Da würde ich sagen, zumindest Kapitalismusgeschichte wurde da auf jeden Fall geschrieben. So, jetzt inzwischen gehört ja alles Mögliche zu Disney. Die haben wahnsinnig viel eingekauft in den letzten 10 Jahren, ne? Marvel oder 20 Jahren. Marvel gehört dazu, alles von Lucasfilm, also auch Star Wars und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, das läuft in letzter Zeit nicht so gut. Also es wird immer noch Geld damit verdient, aber zunehmend weniger. Und es gibt auch jede Menge Kritik im Internet, zumindest an diesen Dingen, ne?
Ja, also momentan sieht es nicht gut aus. Tatsächlich ist ja der alte Chef wieder zurückgekommen, Bob Iger mit 72, der eigentlich schon im Ruhestand war.
Genau, der geschworen hatte, er macht das nie wieder.
Ja, genau. Ja, so Schwüre sind von gestern. Ist dann auch nicht mehr. Da schert mich das Geschwätz von gestern. Nein, weil es brennt eigentlich lichterloh. Das eine, was natürlich brennt, ist, dass sie im Streamingdienst eingestiegen sind, unglaubliche Investitionen immer noch tätigen müssen. Das fließt noch nicht zurück. Das nächste Problem ist, dass sie Star Wars, Marvel schlecht Tod erzählt haben und auch da die Fans mittlerweile zutiefst enttäuscht sind. In diesem alle halbe Jahre kommen neue Serien raus, die einen tollen Schauspieler haben, aber die Geschichten sind einfach schwach. Und dann wollten sie eigentlich nie politisch sein, aber jetzt sind sie doch politisch geworden und müssen sich dem Vogue-Angriff natürlich wehren, der von vielen Seiten kommt. Und einer der Gründe ist eben, dass es aus der eigenen Belegschaft kommt, die gesagt hat, ihr müsst euch mal äußern und ihr müsst auch was tun. Ihr habt, Disney hat unglaublich viele Fans in der LGBTQ-Gemeinde. Und lange haben sie geschwiegen, war ein Problem. Dann haben sie sich geäußert und jetzt kriegen sie halt die Prügel dafür ab.
So, jetzt hat Disney ganz, ganz lange eingekauft und es gibt wohl ein Gerücht, dass Disney aber auch ganz gerne gekauft werden würde. Was ist denn da dran und wer soll denn da die Kohle auf den Tisch legen?
$40 hätte ich.
Ja, ich glaube, du musst ein paar Nullen ranhängen, wenn du das kaufen möchtest. Ja, tatsächlich, also das Streaming-Geschäft läuft nicht gut genug und ist unglaublich defizitär. Und sie kriegen das auch nicht richtig gewuppt. Sie haben zwar viele Abonnenten gewinnen können aufgrund dieses Back-Kataloges, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die alten Filme, aber alles andere, und das ist ein Millionengrab. Und jetzt biedern sie sich gerade an. Ich meine, man bringt sich selbst ins Spiel und sagt, ach, das wäre eigentlich ganz schön, wenn Apple uns kaufen würde. Und ich glaube, Apple hat noch gar nicht so die Absicht gehabt dazu. Aber man denkt drüber nach, ob man das Streaming-Geschäft nicht doch wieder abstoßen kann an jemanden, der sich ein bisschen besser damit auskennt. Und Apple hätte das Geld, gar keine Frage. Und sie haben natürlich auch diesen Qualitätsanspruch, zu sagen, wir machen wenig, aber das, was wir machen, machen wir richtig gut.
Wie sieht's deiner Meinung nach aus? Wir haben über die geilen alten Geschichten vorhin geredet. Ich habe das Gefühl, die werden jetzt nacherzählt. Es gibt Remakes, es gibt dann irgendwie das Gleiche, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, mit echten Schauspielern und so weiter und so fort. Können die eigentlich noch die guten Geschichten erzählen? Oder ist das Ganze mit Roy Disney, ist dann irgendwann die alte Garde gestorben?
Also, ich glaube, man hat einfach einen künstlerischen Ausverkauf gestartet, indem man Geschichten immer wieder gleich erzählt hat und es fehlte die Überraschung und es fehlten gute Spannungsbögen. Also wir sehen das bei Marvel, dass es nicht funktioniert. Ich bin ein großer Fan von Indiana Jones, aber der letzte Teil geht so. Und auch bei allen anderen. Und aus der Not heraus haben sie angefangen mit diesen ganzen Realverfilmungen. Kennt ihr eine Realverfilmung, die euch überzeugt hat?
Also spontan jetzt nicht.
Ja, ja, so und das heißt, Sie haben ein künstlerisches Problem. Sie brauchen
Oswald der Hase ist super geworden, finde ich.
Sie brauchen mal jemanden, der was wagt und der was anders macht und der ein Rezept wieder neu zusammenstellt. Und das können andere momentan etwas besser als die Kreativen bei Disney. Und ich glaube, das ist eins ihrer großen Probleme, der großen Baustellen.
Über die Gründung der Walt Disney Company und die 100-jährige Filmgeschichte sprachen wir mit unserem Lieblings-Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zu dem Thema gibt es wie immer in einem Blog unter www.marketing-mit-2k.de. Vielen, vielen Dank, Markus, und viel Spaß hier noch auf dem Flughafen Tempelhof.
Euch auch noch viel Spaß. Schönen Sonntag noch. Tschüss.